Wir starten heute mit einer neuen Reihe. Ich bin jetzt ein Jahr hier und in dem letzten Jahr haben wir ungefähr 3 Reihen miteinander zusammen durchgemacht. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das erste war, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, das war eine Themenreihe, was ist eigentlich Gemeinde? So die 4 Säulen der Gemeinde, die wir angeschaut haben, zusammen aus Apostelgeschichte 2. Dann haben wir eine ganz lange Reihe gehabt, wo es um den Philipperbrief gegangen ist. Wir haben uns den von Anfang bis Ende durchgeschaut. Und als drittes haben wir uns passend zum Reformationsjubiläum die 4 Solas plus das eine, allein Gott die Ehre, angeguckt, wo es wieder thematisch darum ging, was sind die Grundlagen unseres Glaubens? Was sind so die Fundamente, auf denen unser Glaube aufbaut? Und jetzt gehen wir weiter. Eine andere Reihe. Nachdem wir im Neuen Testament gewesen sind, werden wir jetzt ins Alte Testament wechseln für ein paar Wochen und werden uns so mal den Hintergrund anschauen, hinter die Geschichte Jesu. Das Alte Testament ist ein großer Teil der Bibel, 2/3 der Bibel, aber der Teil, der wahrscheinlich am seltensten wirklich angeschaut wird, intensiv. Weil das Alte Testament schwierig ist, weil es so lang ist, weil es sich nicht so in kleine Häppchen packen lässt, wie vieles, was wir im Neuen Testament wiederfinden. Und im Alten Testament finden wir aber die Hintergrundfolie für alles das, was im Neuen Testament geschieht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch mit dem Alten Testament beschäftigen. Und mein Ziel ist es, und ich hoffe, dass ich lang genug hier bin, dass das auch funktioniert, aber dass wir das ganze Alte Testament irgendwann mal durchgegangen sind und uns das Stück für Stück mal angeschaut haben. Aber in diesem Wechsel mit den thematischen Sachen, mit Neues Testament und so weiter, also immer schön abwechselnd. Wir fangen an mit den Expeditionen in die Urgeschichte. Wir werden sowas wie Archäologen und Geschichtsforscher, Indiana Jones der Theologie oder irgendwie sowas. Wir gehen in die Vergangenheit und gehen an die Anfänge von allem, der ganzen Welt und die Anfänge von dem, was in der Bibel zu finden ist. Wir werden uns die ersten 11 Kapitel anschauen. Das geht bis zum Turmbau von Babel. Das kann man natürlich nicht in kleine Häppchen, da ist viel Geschichte dabei, sondern das sind größere Pakete, die da geschnürt werden. Insgesamt sind das, glaube ich, 6 Predigten, die es umfassen wird. Heute wollen wir anfangen, und wir wollen uns heute mit genau einem Vers beschäftigen. Wie gesagt, das wird nicht in diesem Tempo weitergehen, keine Sorge. Aber das ist für den Einstieg heute ein einziger Vers. Ein Vers eröffnet uns die Welt. 1. Mose 1,1. Es ist ein Vers, der sehr kurz ist, aber ein Vers voller Inhalt, vor allem grundlegender Inhalt für alles das, was sonst in der Bibel auftauchen wird. Und ein Vers voller Sprengkraft, der gegen vieles, was in der Welt als selbstverständlich angenommen wird, ein biblisches Szenario hinstellt, eine biblische Gegenwelt eröffnet. Und wir finden schon in diesem Vers enorm viele Aussagen, die uns einfach helfen, die Welt zu verstehen. Ups, habe ich den nicht abgedruckt. Aber wir kennen den. 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diesen Vers wollen wir heute anschauen, was da alles drinne steht. Der Vers eröffnet 1. Mose, das erste Buch der Bibel. Und dieser Vers steht so etwas wie als Titelangabe, als Zusammenfassung über das ganze erste Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Und dieses erste Kapitel findet seinen Abschluss in 1. Mose 2, wo Gott die Welt geschaffen hat und wo dann davon die Rede ist, so wurde die Welt vollendet und Gott ruhte und setzte sich hin. Also 2:1-3, der Ruhetag Gottes ist der Abschluss dieser Schöpfung, die mit 1. Mose 1,1 als Überschrift beginnt. Und wir werden uns dann, wenn wir die ersten 11 Kapitel uns durchgehen und später noch weitere Teile von 1. Mose, werden wir sehen, da ist auch ein Aufbau in dem ganzen Buch, eine Struktur drin. Ich möchte die ganz kurz vorstellen. Und zwar sehen wir hier, es ist nicht von mir, von einem anderen Theologen, Julius Steinberg, der hat das auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt. Das ist die sogenannte Toledot-Struktur. Das heißt, wir finden überall diese Hinweise, das ist die Geschichte von. Das ist die Geschichte von Abraham, das ist die Geschichte von Noah, das ist die Geschichte von. Und das steht immer am Ende dieser ganzen Geschichte, um die es gegangen ist. Das heißt, er hat das dann so dargestellt, das ist, was aus Himmel und Erde wurde, der Abschluss der Schöpfung. Das ist das Buch davon, was aus Adam wurde, was aus Noah wurde, den Söhnen Noahs, Sem, Terach und so weiter. Und so kann man das ganze erste Buch Mose anhand dieser Hinweise, das ist das, was aus dieser Person wurde, strukturieren. Und dann bilden sich für die ersten 11 Kapitel solche 6 Abschnitte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Schöpfung. Dann finden wir Paradies, Sündenfall und Brudermord. Wir finden Adam bis Noah. Wir finden schwierige Stellen wie über die Engel-Ehen. Wir finden die Sinnflut, Noahs Segen und Fluch über seine Söhne. Wir finden eine Völkertafel und den Turmbaum zu Babel. Und dann auch noch die Geschichte, die kurz zusammengefasst wird, von Sem bis Terach. Das ist so die grobe Struktur, die wir uns in den nächsten Predigten anschauen wollen. Aber heute wollen wir uns vor allem mit diesem Vers beschäftigen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich möchte diesen Vers von hinten aufrollen. Wir fangen hier hinten an und arbeiten uns Stück für Stück durch zurück. Denn wir sehen, hier sehen wir den Umfang der Schöpfung. Hier sehen wir den Ursprung, der das alles möglich gemacht hat. Hier sehen wir, was passiert ist. Und hier sehen wir, wann es passiert ist. Und ich möchte genau in dieser Reihenfolge durch diesen Vers durchgehen, von hinten nach vorne. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde, alles umfassend, hat seinen Ursprung bei Gott. Das ist die Perspektive, die dieser Vers hier öffnet. Und das ist wichtig für uns auch zu verstehen, dass diese Perspektive, die dieser eine Vers hier aufmacht, auch prägend ist für die ganze Geschichte Gottes, die da erzählt wird in der ganzen Bibel. Unser Glaube hier in Augustfehn, den wir hier glauben, ist nicht begrenzt auf diese Gemeinde. Ist nicht begrenzt auf dieses Land, ist nicht begrenzt auf eine Hautfarbe, ist nicht begrenzt auf das, was wir in unseren Taschen und auf unseren Konten haben, ist nicht begrenzt auf das, wie klug oder nicht klug wir sind. Sondern die Perspektive, die Gott hier schon aufreißt am Anfang, ist, da ist etwas Umfassendes, etwas ganz Großes, was hier geschieht. Gott hat alles im Blick. Das ist nämlich ein hebräisches Stilmittel, Himmel und Erde, wie eine Klammer, die alles umfasst. Also im Grunde könnte man, wenn man das auflösen möchte, am Anfang schuf Gott alles. Das ist damit gemeint, Himmel und Erde als Klammer für alles. Und dieser Blick zieht sich durch die ganze Bibel, dass es nie darum geht, etwas zu begrenzen, sondern den Blick ganz weit zu bekommen. Die Bibel hat eine globale Sicht auf das, worum es Gott geht. Und natürlich, wir sehen am Anfang so eine Bewegung, wo die Geschichte immer enger wird mit den Personen, um die es geht. Wir haben die Schöpfung der ganzen Welt, dann haben wir Noah, dann haben wir einen Teil der Welt, der Menschheit mit Abraham, eine Familie, und dann wird es immer enger. Bis zur Verengung auf eine Person in Jesus Christus. Und von dort aus, wo es sich auf Jesus Christus alles verengt hat, wird das wieder weit aufgerissen, weil Jesus für die ganze Welt gestorben ist, für alle Menschen. Aber obwohl Gott manchmal ganz besonders mit einzelnen Personen, mit einem einzelnen Volk arbeitet, war doch immer die ganze Welt im Blick bei Gott. Israel sollte immer ein Vorbild für die ganze Menschheit sein. Und alle Völker dazu einladen, mit nach Jerusalem zu kommen und Gott anzubeten. Und Jesus wird beschrieben in Römer 5 als das Gegenüber zu Adam. Von Adam her kommt die ganze Menschheit. Und von Jesus sehen wir wieder den Blick auf die ganze Menschheit. Also immer diese Perspektive auf das große Ganze. Und wenn wir dann an den Schluss der Bibel gucken, in die Offenbarung, also wenn wir da wieder diese Klammer ziehen, Schöpfung am Anfang und Offenbarung, das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen, und der Neuanfang von etwas Größerem, da sehen wir wieder die weltweite Perspektive. Da ist die Rede davon, dass Menschen aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Nationen vor Gott stehen werden, um ihn anzubeten. Also immer der Blick auf das große Ganze. Und schon hier in diesem ersten Vers sehen wir diese Perspektive, die Gott hat. Dass es nicht um etwas Begrenztes geht. Dass es nicht nur um mich geht. Und dass es nicht nur um dich geht. Sondern du bist immer ein Teil von dem. Du bist auch gemeint als Einzelmensch. Aber du bist immer auch eingebunden in eine ganz große Geschichte. Nämlich in die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt, mit diesem ganzen Universum. Also alles hat seinen Ursprung bei Gott. Das ist das Erste, was wir hier aus diesem Vers lernen können. Das Zweite ist, der Himmel ist nicht leer. Der Himmel ist nicht leer. Es gibt drei Fragen, die jeder Mensch sich im Leben stellen sollte. Drei Fragen, die grundlegend wichtig sind für unser Leben. Die erste Frage lautet: Bist du da, Gott? Bist du da, Gott? Die Antwort darauf wird darüber entscheiden, welche Fragen weiterkommen. Wird ganz grundlegende Entscheidungen in unserem Leben beeinflussen. Wenn wir sagen und die Antwort finden, nein, er ist nicht da, dann ist damit das schon zu Ende. Aber wenn wir sagen, doch, da ist ein Gott. Da ist etwas, was ich irgendwie noch nicht so ganz verstehe, aber da ist etwas. Dann lautet die nächste Frage, wer bist du, Gott? Mit wem habe ich es da zu tun? Und da hängt da wieder von dieser Frage vieles weitere ab, welche Antwort ich darauf finde. Und die dritte Frage, die sich dann daraus ergibt, wenn ich verstanden habe, ja, es gibt einen Gott. Und wenn ich begriffen habe, mit was für einem Gott ich es da zu tun habe, dann ist die dritte Frage, wie stehen wir eigentlich zueinander, Gott? Wie stehen wir zueinander? Vers 1 der Bibel beantwortet die erste Frage. Die Frage nach, bist du da, Gott? Die Bibel hat keine große Einleitung. Da ist keine riesige philosophische Grundlegung dafür, wieso es einen Gott gibt. Gottes Beweise A, B, C. Das braucht sie nicht. Sondern wir finden im ersten Vers der Bibel die schlichte Antwort, ja, der Himmel ist nicht leer. Gott ist da. Punkt. In der Schöpfungsgeschichte, die wir dann später miteinander anschauen wollen, stellt sich dieser Gott für uns vor, durch sein Handeln, durch das, was er tut. Und das zieht sich durch die ganze Bibel dann durch. In alledem, was er tut, lernen wir immer mehr zu verstehen, wer bist du, Gott? Und bei Mose stellt er sich sogar mit Namen vor. Wenn Mose fragt, was soll ich deinem Volk sagen, wer du bist, wer mich gesandt hat? Dann sagt Gott, sag ihnen, ich bin der, der ich bin. Sein Name, den die Juden bis heute nicht aussprechen, aus Respekt vor ihm. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, der immer war und immer ist und immer sein wird. Ich bin der Ewige. Das ist der Gott, der im Himmel wohnt. Und in Jesus Christus gibt sich dieser Gott einen Namen und ein Gesicht, das wir sehen und aussprechen dürfen. Jesus Christus. Wer bist du, Gott? Ich bin's. Jesus. Und die ganze Bibel dann beantwortet oder stellt die Frage und gibt auch Antworten darauf, wie stehen wir zueinander, Gott? Das sehen wir schon auch in diesen ersten Kapiteln beim Sündenfall, dass da etwas auseinandergeht, was eigentlich zusammengehört. Und durch die ganze Bibel zieht sich diese Frage, dieses Ringen darum, wie stehen wir zueinander, Gott? Und die letzte Antwort darauf finden wir wieder in Jesus, wo er ihnen sagt, im Grunde durch das, was mit ihm geschieht: Mensch, du weißt nicht, was du tust. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du weißt nicht, was du tust. Und du weißt nicht, dass das, was du tust, mir wehtut als Gott, weil ich sehe, was so vieles anderes möglich gewesen wäre. Und am Ende schadest du dir am meisten selber, Mensch, durch das, was du tust und von dem du nicht weißt, was du tust. Aber ich, Gott, ich habe dich erschaffen. Ich habe dich immer geliebt. Ich habe dich nie aufgegeben, Mensch. Ich stehe zu dir. Stehst du auch zu mir? In Jesus finden wir diese Antwort von Gottes Seite, die aber eine Antwort auch von unserer Seite erwartet. Wie stehen wir zueinander, Gott? Und dieser erste Vers der Bibel packt das ganze große Thema an: Atheismus, Agnostizismus. Atheismus sagt, es gibt keinen Gott. Agnostizismus sagt, wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Und die Bibel beantwortet beides ganz deutlich. Sie sagt, es gibt einen Gott und wir wissen, was für einen Gott es gibt. Und dieser erste Vers ist schon eine Herausforderung. Entweder akzeptiere ich, was dort steht, ich bin bereit, das so anzunehmen, erst dann erschließt sich mir die ganze Bibel, erst dann kann ich das Weitere überhaupt erfassen. Oder ich lehne das schon ab, dann kann ich das Buch wieder zumachen, weil der Rest wird keinen Sinn für mich ergeben. Der erste Vers der Bibel ist schon eine Herausforderung, die diese Idee, dass es keinen Gott gibt und dass wir nicht wissen, wer das ist, vollkommen in Frage stellt. Bist du da, Gott? Wer bist du, Gott? Und wie stehen wir zueinander, Gott? Das sind die Fragen, die du dir stellen solltest, die du Gott selbst stellen solltest. Ich möchte dich herausfordern, diese Fragen an Gott selbst zu stellen. Und vielleicht zögerst du, weil du Angst vor den Antworten hast, weil du nicht weißt, was da passiert. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Fragen an Gott zu stellen und darauf zu warten, welche Antworten er dir gibt. Der Himmel ist nicht leer. Und dein Leben ist kein Zufall. Gott schuf Himmel und Erde. Das Wort, was hier benutzt wird, bara im Hebräischen, meint ein kreatives Schaffen. Das meint nicht wie Lego-Steine zusammensetzen nach einem Bauplan, sondern es meint etwas zu schaffen, was vorher nicht da war, wie ein Künstler, der ein leeres Blatt Papier vor sich hat und daraus ein Meisterwerk erschafft. Und ganz häufig wird dieses Wort an anderen Stellen mit der Idee zusammengebracht, dass etwas aus nichts herausgeschaffen worden ist. Also da war nicht vorher schon irgendetwas, wo Gott nur gesagt hat, das gefällt mir nicht, das mache ich ein bisschen anders. Sondern da war nichts. Und das ist etwas, was uns komplett die Grenzen sprengt von dem, was wir uns vorstellen können. Wir können uns das Nichts nicht vorstellen. Das geht gar nicht. Aber bevor Gott das erste Wort in diese Welt hineingesprochen hat, um sie zu schaffen, gab es nichts. Und durch sein Wort hat er aus diesem Nichts etwas werden lassen. Und er hat in dieses Nichts hinein das Universum gestellt, wie wir es jetzt erforschen. Und er hat dann einen Teil dieses, was er werden ließ, dieser Materie genommen und hat Leben hineingehaucht. Zuerst in die Pflanzenwelt, in die Tierwelt und dann zum Höhepunkt in sein Ebenbild. Damit werden wir uns noch beschäftigen, in den Menschen hinein. Er hat etwas von sich hineingegeben in diese Welt, denn Gott lebt, Gott ist das Leben. Und er hat der Welt dieses Geschenk gemacht, dass dort auch Leben ist. Etwas, was ihm ähnlich ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Wissenschaftler. Jetzt zumindest kein Naturwissenschaftler. Ich bin kein Biologe, kein Physiker. Ich bin kein Astrophysiker. Ich kenne mich mit den Sachen nur so auf ganz einfacher Ebene etwas aus. Ich kann nicht erklären, wie das alles gewesen ist und wie das alles mit dem zusammenpasst, welche Details wir in der Welt sehen, welche Fakten es scheinbar da gibt, was die Wissenschaft alles herausgefunden hat. Das ist nicht mein Bereich. Und ich würde mich da auch blöd machen, wenn ich versuchen würde, schlauer zu sein als die ganzen schlauen Leute, die das alles erforschen. Aber ich weiß, dass es auch Wissenschaftler gibt, die das sehr gut verstehen und die ihre Fragen und Zweifel zum Beispiel an Evolution haben. Denn das ist das, was durch diesen Vers irgendwo in Frage gestellt wird. Heute ist die gängige Meinung, dass es einen Urknall gegeben hat, also dass nichts da war und mit einem Mal von sich aus ist etwas entstanden, wo keiner genau sagen kann, wie das eigentlich möglich sein soll. Und dann ist in diesem ganzen Nichts über viele, viele Zeiträume plötzlich von sich aus Leben entstanden. Und dieses Leben hat sich weiterentwickelt durch Zufälle und Irrwege, durch Mutation, durch Anpassung. Und am Ende sind wir entstanden. Und das, was wir heute sehen, wo auch keine eigentlich, also es sind so viele Lücken dazwischen, wo die Antworten daraus fehlen. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich weiß, dass es Wissenschaftler gibt, die Fragen haben an dieses gängige Modell. Ob das wirklich die Wirklichkeit so beschreibt, wie sie ist. Ich bin Theologe. Meine Aufgabe ist es, sich mit Gott zu beschäftigen. Und ich weiß, ich glaube an einen allmächtigen Gott. Ein Gott, der das tun kann, was er sich in den Sinn setzt. Und wenn dieser Gott die verrückte Idee hat, ein ganzes Universum in 6 Tagen zu erschaffen, dann glaube ich, dass er die Macht dazu hat, das zu tun. Und selbst wenn das die Wissenschaftler allesamt ärgert, ich glaube, dass er die Macht dazu hat, das zu tun. Und wenn mein Gottesbild ausschließt, dass Gott in der Lage ist, das zu tun, dann stellt sich mir die Frage, wieder nach dem, wer bist du eigentlich Gott? Bist du wirklich Gott, wenn du nicht in der Lage bist, das zu tun? Ob er das so gemacht hat, wie er das gemacht hat, welche Details das alles beinhaltet, dazu kann ich nichts sagen. Oder nicht viel zumindest. Aber mein Bild von Gott umfasst die Möglichkeit, dass er das so gemacht hat, wie die Bibel es beschreibt. Und die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Schöpfungsgeschichte, die ist eine ganz klare. Und ihr kennt das vielleicht. Ich werde es nicht vorsingen, möchte nicht jemanden verjagen. Aber vielleicht kennt ihr das Lied aus eurer eigenen Sonntagsschule oder Jugendzeit. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Und dann im Refrain, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Du bist keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes und ein Genialer noch dazu. Das ist das, was wir hier aus 1. Mose 1 nehmen können. Und aus dem ganzen Schöpfungsgericht. Du bist gewollt. Gott hat alles gemacht. Und dazu gehörst auch du. Und als letztes, am Anfang. Die Geschichte ist kein Kreislauf. Das ist so faszinierend, wenn man mal so tiefer reinsteigt. Am Anfang der Bibel steht das Wort am Anfang. Damit geht alles los. Am Anfang der Bibel steht das Wort, das auch den Anfang der Zeit und der Zeitrechnung beschreibt, die das überhaupt erst möglich macht, dass wir ein davor und danach, einen Anfang und ein Ende vor Augen haben können. Was für ein Start in diese Weltgeschichte mit diesem Wort, was für eine Genialität, die dahinter steckt. Am Anfang steht von allem. Die Welt hat einen Anfang. Und was einen Anfang hat, hat in der Regel dann auch eine Geschichte, die sich entwickelt. Das ist kein Kreislauf, keine Ewigkeitsschleife, sondern es gibt einen Anfang und es gibt eine Mitte und es gibt ein Ende und dann gibt es etwas Neues. Und wenn wir uns diese Gesamtsicht der Bibel anschauen, sehen wir hier den Anfang in 1. Mose 1. Und dann sehen wir eine Mitte, die ganz interessant beginnt, wenn wir Johannes 1,1 lesen. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ein ganz bewusster Bezug zum Schöpfungsbericht. Zu 1. Mose 1,1. Verbunden mit Jesus Christus. Jesus ist die Mitte dieser Welt. Und er ist zugleich der Neuanfang für diese Welt. Und dann sehen wir das Ende und den Neubeginn im Buch der Offenbarung. Und Jesus ist die Klammer von allem. In Offenbarung 22 sehen wir, wie er besagt von sich selbst, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin alles, ich umfasse alles. Und mit Jesus ist die Aussicht da auf etwas Neues, das nach diesem Ende beginnen kann und beginnen wird, wenn wir daran glauben. Und das Schicksal dieser Welt mit Anfang, Mitte und Ende spiegelt sich im Leben jedes einzelnen Lebens wieder. In deinem Leben spiegelt sich diese ganze Weltgeschichte wieder. Es gibt auch bei dir einen Anfang, auf den du zurückschauen kannst nur, der dir geschenkt ist. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das musst du so annehmen. Es gibt einen Anfang deines Lebens. Und es gibt eine Mitte deines Lebens. Und das ist nicht zeitlich festzumachen, sondern es ist die Zeit, wo du selber entscheiden und gestalten kannst. Das ist die Mitte deines Lebens. Jetzt. Und jetzt haben deine Entscheidungen Einfluss auf das Ende deines Lebens. Denn es gibt auch ein Ende deines Lebens. Es gibt einen Abschluss. Und die Entscheidungen, die du in der Mitte deines Lebens triffst, werden dann Konsequenzen für das haben, was nach diesem Ende passiert. Und die Aussicht ist auch auf einen Neubeginn, auf einen neuen Anfang, einen neuen Start. Und wie in der Weltgeschichte ist auch dieser Neustart in deinem ganz persönlichen Leben gebunden an Jesus Christus. Ist er die Mitte deines Lebens, dann ist er auch der Neubeginn deines Lebens nach dem Ende. Dazu möchte dich die Bibel ermutigen. Dass Jesus die Klammer deines Lebens ist. Er hat dir das Leben geschenkt und er möchte dich aufnehmen, wenn dieses Leben zu Ende geht und mit hineinnehmen in das neue Leben mit ihm. Wir glauben nicht an einen Kreislauf der Wiedergeburten. Wir glauben nicht, dass jedes Leben wieder von Neuem beginnt und wieder aufhört und von Neuem beginnt und wieder aufhört. Wir glauben auch nicht, dass diese Welt einem ewigen Kreislauf unterworfen ist, von Neubeginn und Ende und Neubeginn und Ende. Das ist nicht das Bild, das die Bibel uns zeichnet. Und hier im Westen haben wir manchmal so die Idee, wenn wir uns Leute anhören, die begeistert sind von Hinduismus und Buddhismus, dass das ein Geschenk ist, dass wir neu geboren werden. Die erforschen dann ihre alten Leben, wo sie früher gewesen sind und freuen sich auf die Reinkarnation, auf die Wiedergeburt und sehen das als ein Geschenk, als eine Hoffnung. Wenn man aber mit Hinduisten und Buddhisten selber redet, dann sieht man ein anderes Bild. Für sie ist dieser ewige Kreislauf aus Geborenwerden und Sterben ein Fluch, eine Last. Sie wollen aus dem ausbrechen. Die Erlösung für Hinduisten ist das Erlöschen im Nichts, im Nirvana. Das ist kein Himmel, auf den sie sich freuen, sondern das ist das Hineingehen in das Nichts, wie eine Kerze, die erlöscht. Das ist die Hoffnung, die sie haben. Und wir im Westen, viele, hoffen auf die Wiedergeburten. Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Und vielleicht kennen einige Jugendliche diesen Ausdruck, ich weiß nicht, ob ihr das damit was anfangen könnt, YOLO. YOLO. You only live once. Das wird dann, wenn man irgendwelche verrückten Sachen macht und das dann als Selfie irgendwo postet, mit YOLO unterschrieben. Du lebst nur einmal. Mach verrückte Sachen, trau dich was, spring von irgendwo runter, keine Ahnung was. Du lebst nur einmal, genieße das Leben in ganzen Zügen, dann kommt das Ende und dann ist alles vorbei. Zu einem gewissen Teil stimmt das. Du lebst dieses Leben, das du jetzt hast, nur einmal. Aber die Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist eine falsche. Als würde das bedeuten, ich könnte dieses Leben verschwenden. Als müsste ich das in allen Zügen ausnutzen, und gucken, wie ich so viel mitnehmen kann, wie es geht. Dieses Leben lebst du nur einmal. Und das hat Konsequenzen aber für das, was danach kommt. Und deshalb sollte unser Umgang mit diesem Leben von dieser Sicht geprägt sein, dass es eben, ja, dieses Leben nur einmal gibt, aber dass danach etwas auf uns wartet. Und wie wir dieses Leben gestalten, hat Einfluss auf das, was danach auf uns wartet. Und das sollte alle Entscheidungen unseres Lebens prägen. Der Anfang deines Lebens ist dir geschenkt. Die Mitte, das ist die Zeit deiner Entscheidungen, die Zeit, die du gestaltest. Und das Ende ist die Folge dieser Entscheidungen. Das Ende, was danach kommt, ist geprägt von deinen Entscheidungen. Du bestimmst das bis zu einem gewissen Grad selbst mit. Das ist das, was wir auch aus 1. Mose 1,1 und dann aus dem, was das eröffnet, aus der Welt der Bibel mitnehmen können für unser ganz persönliches Leben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dein ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes und die wichtigsten Fragen, die du beantworten musst, lauten: Bist du da, Gott? Wer bist du, Gott? Und wie stehen wir beide zueinander? Amen.